Ein Boxkampf angelegt. Es wird auch immer eingeblendet, Tag 1, Tag 2, Tag 3 bis Tag 9. Und er muss jeden Tag Bericht erstatten.
Ja, ist etwas, wo für man sich Zeit nimmt, das ist alles andere als so ein Popcorn-Film.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Der Sommer geht zu Ende.
So ganz langsam.
Und wir reden heute über einen Film. Da muss ich jetzt persönlich werden. Bei diesem Film schließt sich für mich der Kreis.
War aber mein Vorschlag.
Ja, es war dein Vorschlag. Umso mehr hat mich der gefreut. Denn ich habe in meinem Studium damals, lange, lange ist es her, mal ein Seminar gemacht zum Thema Gott und Transzendenz im modernen Film. Und dann wurden drei Filme besprochen. Es war ein Blog-Seminar an drei Wochenende. Ja. Und einer dieser drei Filme war Der neunte Tag von Volker Schlöndorff.
Ja.
Also
damals.
Damals im Studium das Interesse gelegt und der Grundstein gelegt für unsere Arbeit hier bei den Popcorn-Pilgern und heute eben kommen wir zurück zu den Anfängen. Ja. Also zumindest zu meinen Anfängen. Du darfst dann auch mal deine Origin-Geschichte
machen. Ja, aber als der Film, ich hatte auch so ein Oberseminar, aber da haben wir den Film nicht besprochen. Ich kenne den tatsächlich aus einem Jugendferienlager, wo wir auch einen thematischen Filmabend gemacht haben und da war der dran. Der Film ist von 2004, ist heute leider sehr schwer zu kriegen, den müsste man sich kaufen tatsächlich, weil ich glaube, nachgesehen zu haben, dass den keiner streamt. Kriegst du auch gerade, zumindest gerade nicht bei Amazon Prime. Der ist aber auf jeden Fall ein Blick wert. Deutsche Produktion.
Ja, und dann erzähle ich jetzt nochmal schnell kurz einen Abriss, worum es geht. Eben, du sagst, der Film ist nicht leicht zu finden, nicht leicht zu bekommen. Viele haben ihn vielleicht nicht gesehen. Ein Priester. Ein luxemburgischer Priester, der im Konzentrationslager Dachau inhaftiert ist, interniert ist, wird für 9 Tage auf Heimaturlaub, wenn man so sagen will, geschickt. Ja. Nach Luxemburg zu seiner Familie, zu seinem Bruder und dessen Familie ins besetzte Luxemburg. Und es wird schnell klar, dieser Heimaturlaub in Anführungszeichen ist nicht ganz intentionslos, denn er hat den Auftrag, er soll, weil seine Familie zu den einflussreichen Familien in Luxemburg gehört und sein Wort auch etwas gilt, auch im luxemburgischen Klerus, hat er den Auftrag, Einfluss zu nehmen, nach Möglichkeit auf den luxemburgischen Bischof, sich zu öffnen gegenüber der Besatzung durch Nazi-Deutschland. Ja. Und der Film ist praktisch, man kann sagen, inszeniert in 9 Runden. Also jeder Tag ist wie eine Runde. Wir haben auch damals in dem Seminar darüber gesprochen, es ist wie ein Boxkampf angelegt. Es wird auch immer eingeblendet, Tag 1, Tag 2, Tag 3 bis Tag 9. Und er muss jeden Tag Bericht erstatten bei einem SS-Offizier. Und die beiden treten in so eine Interaktion, die schon etwas hat von einem verbal ausgefochtenen Boxkampf. Ja. Und mal hat der eine die Oberhand und man denkt erst, es ist ein ungleicher Kampf, denn der SS-Offizier hat ja jetzt nun mal alle Trümpfe in der Hand. Was soll jetzt der inhaftierte Priester dagegen setzen? Und dann stellt sich aber heraus, die beiden sind sich gewachsen und am Ende wendet sich auf eine gewisse Art und Weise sogar das Blatt. Aber da würde ich jetzt vorweggreifen. Aber so viel der Inhalt des Filmes, er ist kurz erzählt. Die Besetzung, der Cast ist auch sehr überschaubar. Es ist mehr ein Kammerspiel. Es ist auch sehr sparsam inszeniert alles, aber sehr beeindruckend, wie ich finde, sowohl die Szenen im Konzentrationslager am Anfang wie auch am Ende des Films. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal besonders drauf eingehen.
Am Anfang und am Ende. Die.
Als auch die Szenen in Luxemburg im familiären Umfeld und auch die Szenen in dem Gestapo-Hauptquartier und im Büro dieses SS-Offiziers. Das ist alles sehr sparsam inszeniert, aber sehr eindrücklich und sehr beeindruckend. Also wenn, das sei hier nochmal gesagt, wenn ihr die Gelegenheit habt, den Film zu sehen, dann schaut ihn euch unbedingt an. Es ist dringend empfehlenswert, dringend sehenswert.
Ja, ist etwas, wofür man sich Zeit nimmt. Das ist alles andere als so ein Popcorn-Film. Du sagst, sehr sparsam inszeniert, aber die Szenerie ist von Anfang bis Ende bleibt sehr bedrückend. Ich finde auch die Darstellung des Konzentrationslagers ist durchaus explizit. Und das Ich liege richtig, das basiert lose auf Tagebüchern von Priestern aus.
Also es in dem Film liegt zugrunde eine autobiografische Schilderung eines inhaftierten Geistlichen aus dem sogenannten Priesterblock im KZ Dachau.
Mhm. Ja. Der Film beginnt ja mit der Inszenierung einer Messe und auch mit der Darstellung einer, ja, ich will mal sagen, Quasi-Kreuzigung. Mhm. Also er lädt sich direkt auf mit katholischer, ich meine wegen dieser Messe auch katholischer Symbolik, natürlich christlicher.
Ja, und es ist katholischer Ikonografie.
Ja, das ist sehr bemerkenswert, dass um die Messe zu feiern, sich dieser Priesterblock aufteilt in die, die an der Messe mitwirken und dann im Gebet sind, was nötig ist nach dem Ritus. Und dem Priester, dem Hauptzelebranten, auch natürlich wird alles improvisiert, ein Kreuz, ein kleiner Altar. Von dem bisschen Brot, das sie haben, nehmen sie das Brot für den Leib Christi. Und der Rest steht außen rum, schirmt die ab und singt Wir lagen vor Madagaskar.
Mhm.
Was dann unterbrochen wird von dem besagten SS-Mann. Und auch als diese unterbrochen wird und gleich auch mit Gewalt unterbrochen wird, schließt sich an oder ging vorweg, musst du mir verzeihen, die Reihenfolge, eine Art Kreuzigungsszene.
Das schließt sich an.
Schließt sich an.
Einer der Insassen soll dann solo das Lied weitersingen. Ja. Wir lagen vor Madagaskar.
Ein polnischer Priester.
Ein polnischer Priester, der dann Textschwierigkeiten hat und als Bestrafung, als Schikane auch den anderen zu zeigen, wer ihr das Sagen hat und auch zu verdeutlichen, ihr könnt hier, wir lagen vor Madagaskar singen, wir wissen aber, was sie hier hinter unserem Rücken tut und das ist nicht gerne gesehen, wird er, ja, das war eine gängige Bestrafung auch im KZ Dachau.
Die Arme nach hinten zusammengebunden und
dann an einen Pfahl
hochgezogen. Ja.
An einen
Pfahl und da tut sich direkt, und das ist so ein Bogen, der sich dann über die ganze Erzählung spannt, direkt die Theodizee-Frage aufgemacht.
Ja, du musst jetzt dazu, noch sagen, die Priester, die dann im Block verbleiben und durch das Fenster diese Kreuzigung sehen,
singen,
fallen ein in den Choral von Thomas von Aquin, der ja eigentlich ein eucharistischer Choral ist. Ja, also das sei,
das sei
dem theologisch gebildeten und geneigten Zuschauer nochmal empfohlen, sich anzusehen, wie eben dieser Geistliche, der aus der eucharistischen Gemeinschaft herausgerissen, also die haben eben
der
noch
Zelebrant,
Messe
also
gefeiert.
Der in persona Christi dort stand, der wird jetzt am
wird
Kreuz
jetzt
hochgezogen.
Ans Kreuz gehängt und die Gemeinde singt den Choral über das Allerheiligste Altarsakrament. Ja.
Also gerade was diese liturgisch-ikonografische Bedeutung angeht, ist das natürlich ein Schwergewicht. Wenn der SS-Mann, der ja vielleicht zur Erklärung, das wird ja klar im Film, einst Priesterseminarist war, diesen Priester, den er dort hochzieht, fragt, wo ist jetzt dein Gott? Und die dort in dem Haus jetzt nicht irgendwas singen, sondern genau dieses eucharistische Lied und sehen dort den, der in persona Christi vorher agierte, also auch für Christus steht, der dann am Kreuz hochgezogen wird, wäre die Antwort, und das findet sich auch in Erzählungen über diese Zeit, da hängt er. Der Blick dafür, dass sich dort vollzieht, was der christliche Glaube eigentlich auch bekennt, nämlich vor der Auferstehung kommt der Tod und vor dem Licht kommt die Dunkelheit, dafür ist sein Blick völlig versperrt. Also er sieht nur, dass er Terror ausüben muss, um diesen Gehorsam und Verzweiflung hervorzurufen. Und dieser Schrecken lässt diese priesterliche Gemeinschaft aber ein Stück weit den Kreuzestod Christi damit ausdrücken. Was natürlich dieser Gruppe das Erlebte nicht leichter macht, das wird ganz deutlich. Also die befeiern das nicht natürlich. Aber es ist eine ganz starke Stauro, also kreuzestheologische Symbolik und natürlich der eucharistische Bezug.
Das wird später im Film nochmal aufgegriffen. Wir springen jetzt mal im Film hin und her, aber wir wollen bei dem Thema bleiben. Vielleicht ist es dann leichter. Dieses Thema des Kreuzes und der Eucharistie wird dann nochmal aufgegriffen, als dieser Priester, Abbe Krämer, endlich nach langem Bitten, er wird häufiger abgewimmelt vom Generalvikar, der Bischof ist für ihn, der Bischof will ihn nicht sprechen, es wird dann auch später deutlich, warum.
Genau,
das ist aber nicht so einfach. Er ist dann, wird dann endlich vorgelassen und kann mit dem Bischof reden und er sagt, die Brüder im KZ tragen das Kreuz. Und das ist keine metaphorische Aussage, sondern er steht da und in seiner ganzen Verzweiflung redet er mit seinem Bischof, dem er gehorsam gelobt hat. Umgekehrt gelobt der Bischof dem Priester, dass er Fürsorge trägt für das Wohl seiner Geistlichen. Und er sagt, das ist keine Metapher, sondern sie tragen das Kreuz. Das wird dann an der Stelle nochmal aufgegriffen. Und am Ende, um die Klammer dann zu schließen, also der... Wir spoilern.
Ja. Immer.
Abbe Krämer geht zurück ins KZ wieder. Er hat theoretisch die Möglichkeit, dem zu entkommen, aber er geht zurück zu seinen Brüdern, weil er sich diesen auch verpflichtet bringt und bringt denen eine Wurst mit.
Richtig.
Die dann im Priesterblock geteilt wird.
Sozusagen zum Leib wird. Oder
und dort schließt sich dann diese Klammer, weil diese Eucharistie Szene wieder aufgegriffen wird. Ja. Aber es ist dann diesmal keine Messe, die dort gefeiert wird, sondern die Brüder stehen um den Tisch und diese Wurst wird geteilt und alle warten ganz geduldig und voller Sehnsucht in den Augen auf ihre Scheibe Wurst. Ja. Und dort wird auch nochmal deutlich, also filmisch umgesetzt, was dieser Eucharistiegedanke bedeutet. Ja. Auch wenn es dann profan eben um eine Salami oder was auch immer geht.
Ja. Also da sind Assoziationen natürlich zu dem Abendmahl am Anfang. Es sind Assoziationen zur Speisung der 4 bzw. 5.000. Und er wird nicht zum, und das ist ja eigentlich so das Vordergründige dieses Films, er geht zurück, weil er eben nicht zum Judas wird. Das wird ja auch, dieser Judas-Begriff wird immer gebracht. Warum? Jetzt klingt so, wie wir das beschreiben und man hätte den Film jetzt nicht gesehen und hört uns nur so zu, dann ist ja klar, Protagonist, Antagonist, ganz so leicht ist das nicht. Der Krämer macht sich nämlich selbst natürlich Vorwürfe und diese Terrorsituation, die in den Konzentrationslagern oder in Ghettos oder wo herrschte, hatte auch zum Ziel, die Unterdrückten zu Mittätern zu machen. Und genauso fühlt sich Krämer ja auch. Die leiden zum Beispiel ganz großen Durst und er findet da an einem Panzerauspuffrohr Kühlwasser, das daraus läuft, das er dann trinkt. Und verheimlicht das aber, weil das so wenig ist, verheimlicht das aber einem Mitbruder, der kurz darauf so unter seinem Durst leidet und krank und schwach wird, dass er sich lieber dann in den Zaun wirft und dann erschossen wird, als da weiter drunter unter diesem Durst zu leiden. Und das nimmt Krämer mit. Er sieht sich durchaus als Verräter an seinen Brüdern und an seinen Idealen. Ich habe mich dann gefragt, ob dass dieses schwere, schlechte Gewissen der Grund ist, warum er das Angebot nicht annimmt, zu fliehen. Das kann er. Sein Bruder bietet ihm an und Freunde, wir bringen dich raus. Ist das sein Bruder? Aber jedenfalls, wir bringen dich raus. Da ist ja noch seine Schwester in Gefahr. Er kommt aber zurück und nimmt dann nimmt jetzt aber das sprichwörtliche Kreuz auf sich und wird später wieder gehen.
Aber jetzt hast du den Judas-Begriff schon genannt. Und jetzt kommen wir zum Kern des Films eigentlich, nämlich dieser Boxkampf, diese Auseinandersetzung zwischen dem Priester, zwischen Abbe Krämer und dem SS-Offizier, dem Untersturmführer Gebhardt.
Ja, gespielt von, wenn das ein Boxkampf wäre, als klarer Favorit.
Genau, der August Diehl, von August Diehl gespielt, von dem wir dann später erfahren, er ist eigentlich Priesterseminarist gewesen, hat es bis zur Diakonen, hat es bis zur Diakonenweihe geschafft. Und ist dann aber Mitglied der SS geworden. Und er sieht sich dem Abbe gewachsen auf dem Gebiet auch in der theologischen Auseinandersetzung. Und er sieht sich Und das ist dann eine interessante Sichtweise. Er sieht sich als Rechtfertigung für das, was er tut, als Judas. Ganz bewusst als Judas.
Also er sagt, als Notwendigkeit zur Erfüllung des
Schicksals. Der Judas war notwendig für die Erfüllung des Schicksals und für die Erfüllung der Passion. Und deshalb ist das, was er hier tut, auch aus theologischer Perspektive das Richtige. Und man merkt dann aber ganz schnell, dass er sich auch, weil er selber unter Gewissensnot leidet, weil er, das wird so angedeutet, im Osten heißt es, Dinge gesehen hat, die ihn nicht mehr loslassen.
Ja.
Und das schwebt, das wird dann auch später klar, wie ein Damoklesschwert über ihm. Wenn er nicht erfolgreich ist und der AB nicht das macht, was von ihm erwartet wird, dann muss er wieder zurück in den Osten.
Ja.
Und das will er unter allen Umständen vermeiden. Und das ist der Grund, warum nachher auch der AB in diesem Boxkampf oder in diesem Ringkampf die Oberhand gewinnen kann, indem er ihm einfach fragt, wovor haben Sie Angst?
Wovor haben Sie Angst?
Vor mir, haben Sie
vor
Angst?
Meiner Familie, vor ganz Luxemburg?
Und das ist.
Und darauf antwortet er auch nicht mehr. Ja.
Und das ist der Moment, wo er dann bricht und wo klar ist, er hat diesen Kampf verloren, weil er nicht mehr zurück in den Osten will. Und er erwartet sich von diesem AB, von AB Krämer, Absolution.
Ja.
Er erwartet von diesem Geistlichen, so viel Katholik steckt dann in ihm noch drin, dass er sich das wünscht und darum ringt. Nicht nur, dass der AB den Bischof dazu bewegt, sich dem NS-Regime zu öffnen, sondern ganz persönlich für sich Absolution und den Segen und zu sagen, ja, deine Interpretation des Judas ist korrekt und ist richtig und das, was du hier tust, ist in Ordnung.
Ganz recht, sakramental die Absolution erhofft und gleichwohl im Grunde genommen sehr katholisch-theologisch agiert, indem er eine Situation vorfindet, die er mit seiner Ideologie übereinbringen muss. Also wie ein Dogmatiker handelt, der versucht, den Kanon des Vorliegenden mit der Wirklichkeit, die er vorfindet, zu vereinen. Und dann so eine Argumentationslinie findet und sich dann eben erhofft von einem anderen Theologen, also als Geistlicher die Absolution und von einem anderen Theologen die Rechtfertigung. Dein System ist geschlossen, das kann man so sehen, aber man kann es nicht so sehen.
Interessanterweise ja deshalb katholisch, weil da ja auch die Überzeugung hintersteckt, dass es wichtig ist, auch für einen Prozess der Versöhnung mit dem Nächsten, an dem man sich versündigt hat, aber auch eben Versöhnung mit sich selber, es wichtig ist, dass von außen zugesagt wird, die ist vergeben und nicht, dass man sich selber etwas zurechtlegt und sagt, das wird schon alles so in Ordnung sein und ich bin summa summarum ein ganz okayer Typ und der liebe Gott, der wird da schon sein Okay zugeben. Also auch eben aus der Perspektive der Psychologie gesehen, ist es wichtig, dass das von außen auch nochmal zugesagt wird.
Die wichtigsten Dinge im Leben kann man sich nicht selber sagen, hat mir mal ein Theologe gesagt. Und deshalb hat der damals schon davor gewarnt, und das sehe ich hier in einem Extrem natürlich wieder, dass wir auch in einer Zeit sind, wo Demut eigentlich nicht mehr so das, ich sage jetzt mal ganz platt, das sexy Symbol von christlichem Glaubensleben, Glaubenserfahrung ist. Also der Satz, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, der stößt auf Widerstände, weil man sagt, ja, ich bin doch würdig und so. Ne? Wir haben doch eine Gesellschaft gebaut, in der wir sagen, ich bin doch ein cooler Typ, ganz wie ich bin und was. Und dabei wird bedauerlicherweise vergessen, und das sehen wir hier in aller Radikalität, dass die Würdigung durch eine höhere Instanz kommt. Die mache ich mir nicht selber. Wenn ich die selber machen würde, dann ist die verhandelbar, weil das nur meine Behauptung ist. Der Nächste sieht es anders, siehe Nazis, und schon ist die kassiert, wenn das Regime wechselt und was. Also der Bezug zu dieser höheren Instanz, die mir vergibt und die mich würdigt als Mensch, ist unbedingt nötig, wenn ich wahre Vergebung finden will. Im Gegenüber, wenn ich schuldig geworden bin, brauche ich mindestens von dem anderen, der anderen diese Vergebung. Aber wie du sagtest, sie sich selbst zu geben und sich auch in noch was für eine Ideologie einzubauen, reicht nicht, was an diesem SS-Mann sehr sichtbar wird. Der ja ringt und der sehr gerne hätte, wenn es noch einen anderen Judas gibt, deshalb versucht er ihn ja auf seine Seite zu kriegen, dann ist er ja eben, wie du gerade sagtest, ja doch ein ganz okayer Typ.
Mhm.
Ja. Unser Abbe hat aber noch woanders mitgespielt. Und das war eine wir ganz, da, jetzt, hast du mich darauf hingewiesen.
Wir machen
das ist
jetzt
ja eine
noch
ganz merkwürdige Sache.
Ja, wir machen, Uwe, super Überleitung.
Ich hatte
überlegt, ob wir jetzt eigentlich auch noch mal über das Thema Kirche und Nationalsozialismus
reden. Oh ja, machen wir es doch.
Bevor wir dann zu dem Exkurs kommen, den ich vorbereitet habe. Also wir können über den Film nicht reden, ohne auch über dieses Thema Kirche und Nationalsozialismus zu reden. Da gibt es auch noch andere Filme, die das...
Ich dachte an der Stellvertreter zum Beispiel.
Die das nochmal vertiefter tun. Ja. Aber das spielt hier eben auch eine Rolle. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, warum wird Abi Krämer nicht bei seinem Bischof vorgelassen?
Ja.
Warum möchte der Bischof nicht mit ihm reden? Die kennen sich unabhängig davon, dass er sein geistlich, also dass er... Priester in seiner Diözese ist, kennen die sich, die Familien sich auch privat und kennen sich gut und haben auch so ein gutes menschlich miteinander Verhältnis. Und der ist ja, wird ja nicht umsonst dahin geschickt, weil die Nazis wissen, der wird da vorgelassen. Ja, das ist jetzt nicht irgendeiner. Und trotzdem wird er abgewimmelt von dieser, es muss dann auch immer so eine etwas zwielichtige Figur geben. Das ist dann in diesem Fall der Generalvikar. Der sagt, sie müssen den Bischof überzeugen, das ist der richtige Weg.
Der steht für das, was wir heute immer so Kirche als Organisation bezeichnen, ne? Wenn das dann nur Politik ist.
Ja. Und der Bischof steht über allem und sagt, ich kann dich nicht empfangen, denn in dem Moment, wo ich dich empfange, lasse ich mich auf dieses Spiel ein.
Auch um deinetwillen mache ich es nicht.
Ja.
Ja. Denn tatsächlich würde der Krämer vorkommen, dann wäre er ja in dem Konflikt, ich musste ihn jetzt überzeugen oder nicht, wenn er gar nicht vorgelassen wird. Das wird ja auch durch den Bischof deutlich, ich kann ihn um seinetwillen schon gar nicht vorlassen.
Ja. Und da schwingt natürlich auch mit die Vorwürfe gegen Pius XII., dass er geschwiegen hat zu den Verbrechen der Nationalsozialisten im Allgemeinen, zum Holocaust, zur Shoah, der Vernichtung der Juden im Speziellen, geschwiegen hat. So ähnlich macht es jetzt, wenn man den Film sieht, auch den Eindruck, der Bischof von Luxemburg verhält sich ähnlich. Er sagt nichts, er sagt nichts, aber wir erfahren dann im Film, er hat seine Gründe dafür.
Ja.
Und das macht natürlich dann aber den Diskussionshorizont auf. Dann an dem Punkt kann man anknüpfen und natürlich muss man auch die Diskussion führen, ist das Verhalten des Bischofs richtig oder ist das nicht richtig oder ist es in Teilen richtig, so. Ja, darüber muss man dann diskutieren, wenn man sich diesen Film anschaut. Und der Bischof von Luxemburg bringt eben dieses Beispiel auf den Vorwurf des AB Krämer. Warum sagen Sie nichts? Warum schweigen Sie? Die Brüder im KZ tragen das Kreuz und der Bischof sagt ja. Und der Bruder im Amt, der Bischof dort und dort, hat die Glocken läuten lassen als Protest gegen die Besatzer und als Protest gegen die Nationalsozialisten. Und daraufhin wurden alle Priester inhaftiert. Und er sagt, wenn ich mich jetzt hier kritisch äußere, mache ich es nur noch schlimmer für euch im KZ und für die anderen draußen auch.
Ja.
Und deshalb sage ich besser nichts. So, und das ist der Punkt, wo man dann in die Diskussion einsteigen muss.
Ja.
Aus heutiger Perspektive ist es natürlich wohlfeil und können wir sagen, ja, war die falsche Entscheidung. In der Zeit gesehen, in der Zeit betrachtet, da kann man jetzt eine zeitkritische Diskussion führen.
Ganz genau. Und wenn man sich die Komplexität seiner Zeit versucht, auch nur annähernd bewusst zu machen, wird man sehr schnell feststellen, dass das nicht eben einfach mit einem Hirtenwort gemacht ist. Ich habe zum Beispiel in Münster studiert, da der Löwe von Münster, Kardinal von Galen, der ja durchaus immer noch große Verehrung erfährt, dadurch, dass er die Tötung von Behinderten kritisiert hat, mit Predigten ganz offen, gibt es auch Legenden darum und wie dann die Münsteraner ihn dann schützten und so, dass er damit durchgekommen sei. Andererseits wird er auch kritisch betrachtet, weil beim Antisemitismus, bei der Verfolgung und Ermordung der Juden, er sich nicht mehr so geäußert hat. So, woran liegt das? Andererseits Edith Stein, auch in Münster gewesen, Märtyrerin geworden. Maximilian Kolbe, Bernhard Lichtenberg, alles bekennende katholische Menschen oder Dietrich Bonhoeffer, um evangelisches Beispiel zu nennen, die das Christentum sehr wohl, sehr bewusst und sehr deutlich gelebt haben und dafür eben auch in den Tod gegangen sind, ins Martyrium. Aber das waren eben nicht die Bischöfe und das eigentlich Bühnenstück und dann auch der Film Der Stellvertreter versucht ja, das vor allem kritisch zu sehen. Die Informationen sind doch da. Warum sagt ihr nichts und macht ihr nichts? wie du es gerade angespielt hast, die Verfilmung endet ja auch damit, dass gesagt wird, wie viele zigtausend alleine Priester in Konzentrationslagern interniert waren und auch gestorben sind. Andererseits ist heute auch bekannt, die katholische Kirche hat auch dabei geholfen, Nationalsozialisten ins Ausland zu bringen nach dem Krieg. Also wie ist das zu bewerten? Wer trägt da Verantwortung? Und das ist ein großes Forschungsfeld bis heute, wo weiter immer noch neue Erkenntnisse dazukommen. Alleine Archive zu sichten ist ja schon schwierig genug. Du weißt, ich arbeite ja selbst ein Stück weit dabei. Die Frage nach der Verantwortung von Kirche wird in diesen Filmen aufgegriffen, aber es bleibt auch so, wie wir das in anderen Zusammenhängen öfter gesagt haben, was ist eigentlich Kirche? Und wer hätte da was machen müssen? Wie hätte das gedient? Da kann man bei der Schwere dieser Thematik auch nur froh und dankbar sein, dass wir heute das durch das Medium Film sehen und diskutieren können, statt in auch nur annähernd ähnlichen Verantwortungssituationen gewesen zu sein. Beim Film Der neunte Tag, das ist noch ein Gedanke, der mir kam. Du sagst, das wird ja so wie Boxrunden gezeigt. Ich habe das noch wie eine Antigenesis gesehen. Also wo in der Schöpfungsgeschichte erster Tag, es wurde Abend, es wurde morgen zweiter Tag. Und er sah, dass es gut war, wo sich also die Schöpfungserzählung zu einer Vollendung hin zum Menschen entwickelt, geht das hier sozusagen in die Düsternis, weg von Vollendung, von dem, was wir frohe Botschaft nennen würden. Das sind 9 statt 7 Tage, aber das war die Assoziation, die ich da hatte. Dachte, wie passt das da rein? Und sah dann auch das Versprechen der Offenbarung und der frohen Botschaft ist ja nicht, dass jetzt jeder Tag immer besser wird als der Tag davor, sondern wir sehen die Kreuzigung in der Menschheitsgeschichte, also das Leid, das damit verbunden ist und den Tod und auch diese Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Immer wieder seit dem Christusereignis. Und trotzdem ist das Versprechen, selbst wenn man die Schöpfung sozusagen rückwärts gehen wird, egal wie du es drehst, am Ende stößt du auf Gott. Ich glaube, wollte man das so sehen, ist das einer der Gründe, warum dieser Abbe durchgehalten hat, denn die Verantwortung zu diesem oder ja, das Vertrauen auf diesen Gott ist dann nicht aufgehoben, vor allem, weil er den auch in seinen Brüdern sieht, zum Beispiel dem polnischen Priester, der am Kreuz hochgezogen wird. Jetzt hatte ich so. Ja schon so einen frechen Brückenschlag gewagt. Ja.
Nein, man muss, wenn wir über Der neunte Tag reden, muss an der Stelle noch was anderes erwähnt sein. Und zwar entsteht zeitgleich ein anderer Film. Mhm. Und zwar der durchaus bekannter ist, ja, den mehr Leute im Kino gesehen haben.
Den ich auch für jünger gehalten hätte. Aber
und der nicht. Auf Amazon zum Beispiel ohne Probleme ja. aufzufinden ja. ist. Nämlich Der Untergang. Mhm. Über die letzten Tage von Hitler und der Führungsriege im Führerbunker ja. in Berlin. Und Volker Schlöndorff, der den Film Der neunte Tag gemacht hat, hat seinen Film ganz bewusst in Opposition zu Der Untergang gemacht. Mhm. Und interessanterweise, das ist jetzt dem cinemaphilen Zuhörer vielleicht schon längst klar, dass Ulrich Matthes, ja. der den Abbe Krämer spielt, also den Geistlichen in Der neunte Tag, der gleiche Schauspieler ist, der in Der Untergang Josef Goebbels spielt.
Ja.
Und da gibt es auch ein Interview, wie Ulrich Matthes da also auch an die Grenzen kommt, weil er sich auf beide Rollen zeitgleich vorbereitet und beide Rollen zeitgleich auch in den jeweiligen Produktionen spielen muss. Aber zu Der Untergang wollte ich noch was anderes sagen, wenn wir ja schon mal bei dem Thema sind.
Ja.
Kennst du das Lied Wir sind nur Gast auf Erden?
Ja.
Wird immer hauptsächlich bei Beerdigungen gesungen.
Ja.
Das Lied von Georg Thurmeier ist ja von 1935. Mhm. Und ja, man sagt dazu in verdeckter Schreibweise eine Kritik am Nationalsozialismus.
Das war mir jetzt nicht bewusst.
Also Georg Thurmeier hat das Lied als Wanderlied oder als Reiselied geschrieben für die katholischen Jugendbewegungen, die es ja damals gab und die dann 1935 zwar noch nicht verboten waren, aber schon unter Druck standen. Und dazu muss ich das Lied zitieren. Ich habe den Text hier, der ist wahrscheinlich bekannt, aber ich vermute mal nicht in ganzer Länge. Bei uns in der Gemeinde war das so, es wurden bei Beerdigungen immer nur die ersten 3 Strophen gesungen. Das Lied hat aber 5 Strophen.
Ja.
Ja, und zwar, wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh, mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Die Wege sind verlassen und oft sind wir allein. In diesen grauen Gassen will niemand bei uns sein. Also 1935 geschrieben. Wenn man das im Hinterkopf hat, wirkt das auch schon mal anders.
Die Herrschaft der Nationalsozialisten. Ja.
Nur einer gibt Geleite, das ist der Herre Christ. Er wandert treu zur Seite, wenn alles uns vergisst. Soweit. Das wurde bei uns immer bei Beerdigungen gesungen, die ersten drei Strophen.
Ja, okay.
Und ich finde aber, die Strophen 4 und 5 sind noch viel interessanter. Strophe 4. Gar manche Wege führen aus dieser Welt hinaus. Oh, dass wir nicht verlieren den Weg zum Vaterhaus. Und die fünfte Strophe. Und sind wir einmal müde, dann stell ein Licht uns aus. Oh Gott, in deiner Güte, dann finden wir nach Haus.
Ja.
Und an dieses Lied musste ich denken und an den Hintergrund, auch den politischen Hintergrund des Liedes musste ich denken in der Szene der Untergang. Ich weiß jetzt nicht, ob du es ad hoc auf dem Schirm hast. Es gibt diesen kleinen Hitlerjungen,
ja,
der möchte bei der Verteidigung Berlins mitkämpfen.
Aha.
Und sein Vater will ihn da wegholen und sagen, komm, lass den Quatsch,
ja,
komm nach Hause. Und der Junge will nicht, der will bei seinen Freunden bleiben, der will dazugehören.
Ja, ja, ja.
Ja? Und er stellt aber fest, dass, als dann die russischen Panzer anrollen, stellt er fest, das war eine blöde Idee und er läuft nach Hause und läuft zu seinem Vater. Und sein Vater sitzt im Stiegenhaus auf der Treppe und hat eine Lampe neben sich auf der Treppe stehen. Und ich würde jetzt mal, also wenn es den Drehbuchautoren oder dem Drehbuchautor,
ja,
der ja auch kein Unbekannter ist, Bernd Eichinger, nicht bewusst war, dann ist es ein kongenialer Einfall gewesen.
Ja.
Ja. Dann kann man jetzt natürlich dann noch, wenn man weiß, dass dieser alte Vater, der mit der Lampe auf der Stiege sitzt und seinem Sohn den Weg nach Hause leuchtet, dann nachher vom Volkssturm und von SS aufgeknüpft wird am Laternenpfahl, ja, weil er nicht beim Volkssturm mitmachen will, dann können wir jetzt noch mal entweder den gekreuzigten Gott darin sehen, metaphorisch, oder wir machen das Fass auf, das nihilistische Weltbild der nationalsozialistische,
ja,
das, oder das nihilistische Grundgestell der nationalsozialistischen Ideologie, die Gott tötet,
ja,
und Gott aufhängt.
Ja.
Aber ich glaube, da sind wir jetzt zu weit und vielleicht machen wir mal eine Folge über der Untergang.
Ja.
Aber ich wollte, als wir über den neunten, ja, Tag reden, das nicht unerwähnt lassen, diese Verbindung dieser beiden Filme und diese eine Szene.
Ich hatte mich schon gefragt, weil du mir im Vorherein sagtest, ja, da gibt es einen Grund, warum wir die mal zusammen erwähnen sollten. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, sehr interessant. Ich dachte vielleicht, weil in der neunte Tag noch Ideologien im Ringen sind. Nämlich auch eigentlich der von der nihilistisch-nationalsozialistischen Seite kommende SS-Mann, der trotzdem die Absolution sucht und was dann im Untergang, also sozusagen den Absprung von einer ins Nichts führenden Ideologie sucht, und in der Untergang ist es das ins Nichts führen dieser Ideologie, an der aber fanatisch festgehalten werden muss. Ich erinnere mich an die Szene der Jugendlichen bei dieser Flakstellung, wo sich das Mädchen dann noch mit Hitlergruß erschießen lässt, so ganz ja, stramm, ich weiß ja nicht. Und auch ein Adolf Hitler im Bunker, der jetzt, wo seine, wie soll man sagen, sein nationalsozialistischer Eschaton, also das Volk, das dann Raum hat und dann die Menschheit sozusagen nur noch aus dieser Rasse, aus der Güterasse besteht oder was, sich als Irrtum erwiesen hat, bleibt er trotzdem dabei und sagt, so, ich habe ja immer gesagt, das stärkste Volk setzt sich durch, das war nicht Deutschland, das waren nicht die Deutschen, deshalb müssen sie jetzt untergehen. Also selbst in diesem Moment kein Irrtum eingestehen kann. Und da ist natürlich das Bild, dass selbst bis ins Letzte der Nihilismus den Gott aufhängen muss, ja, diesen Christus, der den Weg geleuchtet hat, das scheint mir da ein sehr treffendes Bild, ja.
So, Uwe, da machen wir jetzt einen Strich
drunter. Jetzt machen wir einen Strich drunter, gut.
Hat auch lange genug gedauert.
Ja, ist auch
ein, ja, aber
dickes
wir,
Brett gewesen.
Wir,
ne,
bedanken uns fürs, ja, Zuhören, fürs Dabeibleiben und weisen an dieser Stelle nochmal darauf hin, wenn es euch gefallen hat, dann sagt uns das. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt uns das gerne auch. Mhm. Sagt uns dann aber auch, was wir vielleicht besser machen sollen. Gebt uns ein paar Sternchen bei Apple Podcasts zum Beispiel. Ihr könnt uns auf Spotify folgen. Ihr könnt uns auch so meine E-Mail schreiben. Wenn ihr uns was sagen wollt, ihr könnt auf unsere Homepage gehen, www.popcornpilger.de. Da ist alles nochmal im kleinsten Detail aufgelistet, wo, wie ihr uns hören könnt und wo und wie ihr uns bewerten können wollt. Und sowieso immer gilt, empfehlt uns weiter.
Unbedingt. Und wir nehmen Filmwünsche gerne wahr. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich war für Fans neulich im Kino. Ah, vielleicht dazu mal demnächst.
Mhm.
Ja.
Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Thank you.